Dies alles geschehe im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Guten Morgen, liebe Gemeinde, und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am vierten Sonntag nach Trinitatis. Ich freue mich, diesen Gottesdienst mit euch, mit Ihnen zusammen feiern zu dürfen. Da wir noch nicht das Vergnügen hatten, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Richard Beutel. Ich bin ehemaliger Pfarrer, also Pfarrer im Ruhestand, und wohne mit meiner Frau seit Beginn meines Ruhestandes hier wieder in Nierstein. Ein Rentnerpfarrer gewissermaßen. Rentner-Dasein, wisst ihr, was das heißt? Wir werden heute Sprüche nehmen. Ich will den ersten Spruch mal nennen. Wie herrlich ist es, nichts zu tun und dann vom Nichtstun auszuruhen. Das ist Rentner-Dasein. Ich begrüße auch die Angehörigen von Herrn Udo Emmert. Sie haben vor 2 Tagen Abschied genommen von ihm. Wir wollen des Verstorbenen nachher gedenken und ihn und Sie, die Angehörigen, in unsere Fürbitten mit einschließen. Das Motto dieses Gottesdienstes steht hier vorne. Es ist nicht der Wochenspruch, ein Spruch aus der Schriftlesung von heute. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Vor kurzem habe ich im Radio einen herrlichen Spruch gehört: Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Das wäre doch toll, wenn für uns gelten würde, das Wort Gottes geht ins Ohr, bleibt im Kopf und im Herzen und führt dann zu guten Taten. Zum Beispiel, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Noch einige liturgische Hinweise. Das Sündenbekenntnis oder Kyrie-Gebet heute besteht aus 4 Teilen und nach jedem Kyrie-Gebet singen wir Kyrie Eleison. Das ist die Nummer 178,9 im Gesangbuch, und nach dem Zuspruch singen wir das Lied 161,6 im Gesangbuch. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Wir sind dankbar für diesen guten Morgen und das wollen wir jetzt singen. Liebe Gemeinde, wir wollen den Text im Wechsel sprechen. Hier vorne steht er. Es sind Seligpreisungen, die nach den traditionellen Seligpreisungen gedichtet sind, aber zu unserem heutigen Thema passen. Ich bitte Sie, jeweils die eingerückten und dick gedruckten Stellen zu lesen. Selig die Menschen, die nicht nur auf sich selbst schauen, sondern auch auf andere. Sie erweitern ihren Horizont. Selig die Menschen, die die Meinungen und Einstellungen anderer achten. Sie tragen dazu bei, dass Mauern und Gräben zwischen ihnen verschwinden. Selig die Menschen, die Krieg, Folter und Demütigung verurteilen. Sie handeln, wie es Ebenbildern Gottes zukommt. Selig die Menschen, die die Botschaft Jesu leben und verkünden. Sie gehen den Weg der Versöhnung, der Liebe und des Friedens. Kommt, lasst uns anbeten. Wir treten vor Gott und bitten ihn um Erbarmen. Kyrie Eleison. Vergessen, was war, nicht immer wieder Vergangenes aufwärmen, nach vorne schauen, wenn das doch so einfach wäre. Wir bitten Gott um Erbarmen. Den ersten Schritt machen, sich wieder in die Augen sehen, miteinander reden, wenn das doch gelänge. Wir bitten Gott um Erbarmen. Einander die Hand reichen, sich versöhnen, Frieden stiften, wenn wir das doch schaffen könnten. Wir bitten Gott um Erbarmen. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Verlorenes wiederfinden, Zerbrochenes zusammenfügen, Verletztes heilen, mit guten Gedanken, mit verbindlichen Worten, mit einladenden Gesten. Gott macht uns Mut und gibt uns Kraft, aufeinander zuzugehen, frei von den Schatten der Vergangenheit und offen für das Licht der Zukunft. In seinem Namen Gott sei Dank. Laudate omnes gentes. Lasst uns beten. Gott, wenn aus Einigkeit Zwietracht wird, aus Freundschaft Feindschaft, aus Liebe Hass, dann hilf du, versöhnende Worte zu finden, verletzte Seelen zu heilen, verbindende Wege zu gehen. Durch Jesus Christus, der Mut macht, nicht zurück, sondern nach vorne zu schauen, und deinen Heiligen Geist, der uns jeden Tag die Chance gibt, von Neuem zu beginnen. Amen. Liebe Gemeinde, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. So heißt es gleich am Ende der Lesung, die wir hören werden. Ein Konfirmand hat mal zu diesem Wort gesagt oder geschrieben: Ich finde an diesem Satz gut, dass es ein Rat fürs Leben ist, an den sich viele halten sollen, da man so einer Spirale von Gewalt entgegenwirkt. Hören wir als Lesung Worte des Apostels Paulus aus dem Römerbrief im 12. Kapitel, die Verse 17 bis 21.
Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Selig sind die Worte Gottes hören und bewahren. Halleluja. Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen und sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sätze, die die Welt verändern. So lautet der Titel eines Buches, das im letzten Jahr erschienen ist. Beispiel, da wird von dem Erfinder in Anführungszeichen des Satzes geschrieben: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Wenn ihr das eurem Lehrer sagt, da habt ihr schlechte Karten, ich weiß, dass ich nichts weiß, dann wird er kontern: Wissen ist Macht, kümmere dich darum, dass du was weißt. Solche Sätze, es sind philosophische Sätze, die verändern das Denken, die Weltsicht, das menschliche Handeln. Mich hat der Buchtitel inspiriert, Sätze zu finden, und zwar vor dem Hintergrund unseres heutigen Predigttextes, es ist ein alttestamentlicher Krimi, Sätze zu finden, die unsere kleine Welt verändern oder verändern können. Um die beiden geht es hier. Auf der einen Seite vorne der junge David und mit seiner Harfe und hinten der König Saul. Saul war König, er führte viele Kriege und dann wurde er von Gott verworfen. David wurde schon als Junge zum König gesalbt durch Samuel. Er soll aber erst König werden nach dem Tode des Saul. Und dieser Saul, der litt wohl, so würden wir heute sagen, unter Depressionen. Und so sollte und so muss der junge David ihn aufmuntern mit seiner Musik. Daran erinnert dieses Fensterbild hier oben in unserer Kirche. Die Jahre vergingen, Saul war immer noch König. David, wir würden heute sagen, er war ein Warlord, ein Kriegsmann. Er zog mit seinen Männern als Freischärler durchs Land. Doch dieser König Saul hatte Angst, dass David vielleicht jetzt schon zu seinen Lebzeiten, zu Sauls Lebzeiten, erst König, schon König werden wollte und nicht nach dem Tod des Saul. Und deswegen, dem Tod des Saul. Und deshalb verfolgte Saul den David voller Hass. Dieser Konkurrent musste ausgeschaltet werden. Und zwar lieber heute als morgen. Und hier beginnt nun unsere biblische Geschichte. Sie steht im 1. Samuel-Buch, Kapitel 24.
Und David zog von dort hinauf und blieb bei den Bergfesten bei Engedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt: Siehe, David ist in der Wüste Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen, in Richtung auf die Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle.
Liebe Gemeinde, es gibt einen Satz, der die Sache des Saul auf einen Punkt bringt. Nur mit Gewalt sorgen viele für den Machterhalt. Das können wir an Russland sehen, an China, am Iran, an der Türkei und an vielen anderen Ländern, in denen Autokraten ihre Macht mit Gewalt sichern und unheimlich viele Menschen ausschalten. Unliebsame Menschen werden, wenn sie so milde sind, unter Hausarrest gestellt oder verhaftet, zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, obwohl sie völlig unschuldig sind. Und so mancher kommt auf mysteriöse Weise ums Leben. Ja, so war es und so ist es bis heute. Nur mit Gewalt sorgen viele für den Machterhalt. Auch beim König Saul war das so. Und deshalb verfolgt er seinen vermeintlichen Widersacher voller Hass. ist ja ein negativer Satz. Nur mit Gewalt sorgen viele für den Machterhalt. Wir wollen ja positive Sätze finden, die unsere kleine Welt positiv verändern. Ich habe ein Wort gefunden, das von Konrad Adenauer stammt. Er war von 1949 bis 1963 der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und sein Wort: Macht und Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. Das gilt überall dort, wo Menschen über andere Menschen Macht ausüben. Ich möchte nur einige Beispiele nennen. In der Schule, eure Eltern üben Macht über euch aus, manchmal auch umgekehrt. In der Schule, mit den Lehrern genauso wie mit den Eltern, sie üben Macht auf euch, manchmal ihr auf die. Oder im Beruf, in der Politik, aber auch bei der Pflege von pflegebedürftigen Menschen wird Macht ausgeübt. Beim Umgang mit Menschen mit Behinderungen wird Macht ausgeübt. Und nur die üben ihre Macht gut aus, die verantwortlich damit umgehen. Als Christen wissen wir, wir sind Gott gegenüber verantwortlich, auch darin, wie wir unsere Macht gebrauchen. Und wir sind den Menschen gegenüber verantwortlich, über die wir Macht ausüben. Und dazu gehört, dass wir die unverlierbare Würde eines jeden Menschen achten. Nun sitzt Saul in der dunklen Höhle und da heißt es, er bedeckte seine Füße. Das ist eine vornehme Umschreibung für die Tatsache, er ließ seine Hosen herunter und verrichtete seine Notdürft. Und er war anscheinend so konzentriert bei der Sache, dass er gar nicht merkt, dass hinten in der Höhle seine Feinde, seine vermeintlichen Feinde sitzen, David und seine Männer. Und für die ist das doch jetzt die Gelegenheit. Fortsetzung folgt. Wir hören die Orgel.
Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf.
Liebe Gemeinde, ich erinnere mich noch gut an einen Satz in einer Vorlesung. Der Professor war Schweizer und hat diesen Satz in dieser herrlichen Sprache Schweizerdeutsch gesprochen. Ich kann es nicht nachmachen, deswegen sage ich es in unserer Sprache. Wir sind alles keine Engel, hat er gesagt in der Vorlesung. Wir sind alles keine Engel. Viel schöner klingt es nochmal auf Schweizerdeutsch. Oh ja, weil wir keine Engel sind, sind wir auch aggressiv, haben negative Gedanken und Gefühle, gibt es Hass, Feindschaft und Rachegedanken. Und genau diese Rachegedanken haben nun die Männer des David auch. Jetzt oder nie. So eine Gelegenheit kommt vielleicht nie wieder. Jetzt ist die Stunde gekommen, von der Gott gesprochen hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Ist das wirklich so? Hat Gott ihm in seine Hände gegeben? Oder wird Gott, wie so oft in der Geschichte der Menschheit, für die eigenen Zwecke missbraucht? Aber vielleicht hat David ja selbst solche Gedanken im Kopf. Soll ich Saul ein für alle Mal ausschalten? Verdient hätte er es ja. Oder soll ich ihn noch einmal davonkommen lassen? Soll ich nicht? So nach dem Motto, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Liebe Gemeinde, in solche Situationen kommen wir ja manches Mal in unserem Leben. Wir können uns für das Gute oder für das Schlechte, für das Böse entscheiden. Mir ist in diesem Zusammenhang wieder die Geschichte von den beiden Wölfen in Erinnerung gekommen. Ein alter und weiser Indianerhäuptling sitzt eines Abends am Lagerfeuer im Tipi mit einem seiner Enkelsöhne beisammen und erzählt ihm über seine Erfahrungen im Leben. Im Leben eines jeden Menschen, sagt er, gibt es zwei innere Wölfe, die ständig miteinander ringen und kämpfen. Der eine Wolf ist böse, er arbeitet mit Trennung, mit Angst und Schuld, mit Verleugnung, Unterdrückung, mit Zwietracht, Eifersucht, Neid, Gier, mit Feindschaft und Hass. Der andere Wolf ist gut. Er nutzt Verbindung, Vertrauen, Offenheit, Liebe, Wohlwollen, Gelassenheit, Wahrhaftigkeit, Hoffnung und Freude. Der Enkel schaut nachdenklich ins Feuer. Nach einer langen Weile fragt er seinen Großvater, und welcher der beiden Wölfe wird gewinnen, Großvater? Der alte Häuptling schaut ihn eindrücklich an und entgegnet, der wird letztendlich gewinnen, den du am häufigsten fütterst. Darum lebe achtsam und lerne beide Wölfe gut kennen. Und dann wähle jeden Tag von Neuem deinen bevorzugten Wolf. Das Füttern des Wolfs. Wie können wir denn den guten Wolf in uns füttern? Ich denke, das geschieht durch gute Gespräche mit anderen, die wir führen, durch unser Nachdenken, durchs Beten, auch die Beschäftigung mit Gottes Wort gehört dazu und auch wie heute Morgen das Feiern des Gottesdienstes, der uns vielleicht auf Gedanken bringt, die wir von uns so nicht hätten. Und indem man sich mal oder öfter mal von sich selber distanziert, gewissermaßen von außen ansieht. Von meiner Bundeswehrzeit habe ich nicht mehr viel in Erinnerung. Aber den Satz habe ich nie mehr vergessen. Da hat einer gesagt, oder uns wurde dann vorgemacht und gesagt, bevor Sie sich über einen Vorgesetzten beschweren, schlafen Sie erstmal eine Nacht darüber. Sie fragen, ob man dann, wenn man so einen Wut im Bauch hat, überhaupt nachts gut schlafen kann. Egal. Durch die zeitliche Distanz sieht manches vielleicht ganz anders aus, als wenn man spontan reagiert. Manchmal ist es gut, nicht spontan zu reagieren, sondern gewissermaßen zu sich selbst auf Distanz zu gehen. Und dann das zu praktizieren, was der Psychotherapeut, mein Freund, in Anführungszeichen Viktor Frankl, als Trotzmacht des Geistes bezeichnet hat. Da steckt das Wort Trotz drin. Und er war Jude, er war im Konzentrationslager, er hat dieses Lager überlebt und hat dann später ein Buch geschrieben, Trotz dem Ja zum Leben sagen, Trotz Macht des Geistes zu praktizieren. Und ich möchte euch Konfirmanden diese Trotzmacht mal ein bisschen deutlich machen. Stellt euch vor, eure Mutter sagt zu euch, räume ja nicht dein Zimmer auf, wehe, wenn du das machst. Und ihr denkt oder sagt, jetzt erst recht, jetzt räume ich es erst recht auf. Das ist Trotzmacht des Geistes. Viktor Frankl hat da einen sehr schönen Satz formuliert. Es gilt, da haben wir den, die Trotzmacht des Geistes zu entwickeln, die Fähigkeit im richtigen Augenblick Nein zu sagen. Und er hat einen anderen schönen Satz gesagt, ich brauche mir von mir nicht alles gefallen zu lassen. Auch wenn der böse Wolf in mir zur Rache drängt, ich brauche mir das von ihm nicht gefallen zu lassen, kann Nein sagen, mich zum Guten entscheiden. Auch wenn die Begleiter Davids zur Rache auffordern, kann er sich doch frei entscheiden. Er muss sich auch von ihnen nicht alles gefallen lassen. Wie wird er sich entscheiden? Das hören wir nach dem Orgelstück.
David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihn sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen.
Liebe Gemeinde, da ist ein Mann zu sehen, mit eingezogenem Knick, die Hände als Schutz über dem Kopf, ein Mann auf der Flucht. Kein Wunder, bekommt er doch zu hören, Dreckskerl, Verbrecher, Lügner, einsperrender Schwein. Zuschauer am Rande, die eine fragt, was hat er denn verbrochen? Und der andere sagt, er ist Politiker. Entstanden in der Zeit, wo es dann losging, dass Menschen, nur weil sie Politiker sind, irgendwie angegriffen wurden. Zuerst fliegen Worte und fliegen Beschimpfungen und irgendwann mal fliegen die Fäuste. Es wird ja oft geklagt über die Verrohung unserer Sprache, über den Hass, nicht nur im Netz, über Aggressivität in unserer Gesellschaft. Und dann bleibt es eben nicht bei Worten und bei Beschimpfungen. Und es ist ganz klar, wenn ich von dem anderen ein negatives Bild habe, werde ich ihn auch negativ behandeln. Das Ganze beginnt bei uns da oben im Kopf, beim Denken. Es gibt einen wunderschönen Vers, einen Text, der das zeigt, wie das sich langsam entwickelt. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Gedanken, Worte haben eine große Wirkung. Wenn einer für mich ein Feind ist, dann habe ich in meinem Kopf Gedanken der Feindschaft und werde ihn auch als Feind behandeln. David ist das im Blick auf Saul ganz anders. Er sieht in ihm nicht den Feind, den es auszuschalten gilt, sondern den Gesalbten Gottes. Ich werde mich am Gesalbten Gottes nicht vergreifen, sagt er zu seinen Männern, und auch ihr werdet euch nicht am Gesalbten Gottes vergreifen. Es kommt also immer darauf an, als was oder als wen ich den anderen ansehe. Für uns Christen gilt, wer andere ist wie ich, ein Geschöpf Gottes. Nein, vielmehr, er ist ein Ebenbild Gottes. Oder wie es in einem Choral heißt, mein Nächster ist sein Kind, Gottes Kind wie ich. Jeder Mensch hat seine unverlierbare Würde. Und auch dazu muss man sich entscheiden, dass der andere für mich eine unverlierbare Würde hat und ich ihn dementsprechend behandle. Mir ist wieder mal, ich habe ihn, glaube ich, schon mal zitiert hier in der Kirche, der Satz unseres früheren Dekans, des Dekanats Wöllstein, eingefallen, schon lange tot, der Mann, hat früher mal gesagt in einer Konferenz, wenn er mit einem Menschen zu tun hätte, der ihm irgendwie die Nerven ginge, der ihm das Leben schwer macht, dann würde er sich innerlich sagen, auch diesen Menschen hat der Herr Jesus lieb. Das ist ein einfacher Satz, scheinbar naiv, aber er hat unheimliche Wirkungen. Auch diesen Menschen, der mir jetzt das Leben so schwer macht, auch diesen Menschen hat der Herr Jesus lieb. Wenn ich diesen Satz sage oder lese, wenn ich ihn mir innerlich sage und ernst nehme, dann entfaltet er eine positive Wirkung. Er macht meine kleine Welt zum Guten, verändert zum Guten. Probiert ihr es doch mal aus, wenn jemand euch auf den Keks geht, zu sagen, auch den hat der Herr Jesus lieb. Oder Sie Erwachsene, auch die oder den hat der Herr Jesus lieb. Auch für den, für die ist Jesus Christus gestorben, nicht nur für mich, auch wenn der andere es vielleicht noch nicht weiß. Wir hören die Orgel und dann hören wir, wie die Geschichte ausgeht.
Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König. Saul sah sich um, und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben wir deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte, aber ich habe dich verschont. Denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rockes in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und siehe, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, von Bösem kommt Böses, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David: Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen. Ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es Saul. Da zog Saul heim, David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste.
Liebe Gemeinde, tue Gutes und rede darüber. Das praktiziert hier David gegenüber Saul. Frage: Was ist wohl seine Motivation? Vielleicht will er Saul beweisen, dass er nicht sein Feind ist. Vielleicht will er das Verhalten des Saul auch verändern, durch sein Verhalten. Und er hat Erfolg damit. Saul ist beschämt. Sie gehen am Ende schiedlich, friedlich auseinander. Tue Gutes und rede darüber, das ist sehr aktuell in unseren heutigen Zeiten. In der Werbung, in der Politik und vor allem im Netz. Möglichst viele Daumen nach oben haben im Netz. Tue Gutes und stelle dich in den Vordergrund, darum geht es nämlich. Wir Menschen haben das Bedürfnis nach Geltung und Anerkennung, nach Wertschätzung, danach von anderen gelobt zu werden. Und wenn die anderen das nicht tun, dann machen wir es eben selbst, dann loben wir uns selber. Und deswegen denke ich, wir sollten uns gegenseitig viel öfter mal loben, dann brauchen wir uns selber nicht zu loben, aber nur wenn es Lob ernst gemeint ist. Und auch öfter mal unsere Dankbarkeit ausdrücken. Die Gefahr beim Eigenlob ist, ich habe in meiner jungen Zeit noch gelernt, Eigenlob stinkt, das gilt heute scheinbar nicht mehr, Eigenlob ist gang und gäbe. Dass die Gefahr beim Eigenlob ist, man tut das Gute nicht um des guten Willens, nicht um des Mitmenschen willen, man stellt sich selber in den Vordergrund, es ist eine Selbstdarstellung. Und man erwartet dafür Lob, Beifall, Anerkennung von den anderen. Jesus sagt was anderes in der Bergpredigt. Hütet euch davor, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Vor den Augen Gottes werden wir unabhängig von den Blicken der Menschen. Wir müssen uns deswegen nicht dauernd zur Schau stellen, um Anerkennung zu bekommen. Gott schenkt uns seine Liebe, schenkt uns seine Anerkennung, ohne dass wir sie uns verdienen müssten. Und wir werden frei, das Gute um des guten Willen zu tun und um des Mitmenschen Willen zu tun, nicht um uns selber in den Vordergrund zu stellen. Liebe Gemeinde, 4 Sätze. Macht und Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. Es gilt, die Trotzmacht des Geistes zu entwickeln, die Fähigkeit, im richtigen Augenblick Nein zu sagen. Auch diesen Menschen hat der Herr Jesus lieb. Weil Gott uns seine Liebe, seine Anerkennung schenkt, werden wir frei, das Gute um des Guten und um des Mitmenschen willen zu tun. Diese kleinen und doch so schweren Sätze können unsere kleine Welt verändern. Aber wir sind und werden niemals perfekt. Wir sind und bleiben fehlerhafte Menschen. Wir sind und bleiben Sünder. Und wir haben deshalb immer wieder die Vergebung Gottes nötig. Wir sind voller Aggressionen, haben böse Gedanken, die nicht so einfach verschwinden. Und wir werden auch die Welt nicht retten. Das muss Gott tun. Aber wir haben die Möglichkeit, unsere kleine Welt etwas schöner und etwas heller zu machen, sie zum Positiven zu verändern. In einem kleinen Kinderlied heißt es, und damit möchte ich schließen, wir haben das bei uns in Wöllstein ab und zu mal im Kindergottesdienst gesungen, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern, können nur zusammen das Leben bestehen. Gottes Segen soll sie begleiten, wenn sie ihre Wege gehen. Und wir können ja im Kleinen schon mal damit anfangen, das Gesicht der Welt zu verändern. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in unserem Herrn Jesus Christus. Amen.
Thank you.
Liebe Gemeinde, wir wollen an dieser Stelle des Verstorbenen aus unserer Gemeinde gedenken. Wir denken an Herrn Udo Peter Kurt Emmert. Herr Emmert wurde geboren am 21. Juni 1942. Gestorben ist er am 6. Juni dieses Jahres, wenige Tage vor seinem 82. Geburtstag. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand am vergangenen Freitag statt, an dem Tag, an dem Herr Emmert 82 Jahre alt geworden wäre. In der Stunde des Abschieds stellten sie sich und die Trauergemeinde unter das Wort aus Psalm 31, Vers 16. Meine Zeit steht in deinen Händen. Lieber Vater im Himmel, unsere Zeit steht in deinen guten Händen. Die schönen Zeiten, aber auch die schweren Zeiten. Die Zeit des irdischen Lebens von Udo Emmert ist nun zu Ende gekommen. Hab Dank für seine Lebenszeit. Nimm ihn in deinen ewigen Frieden auf. Lass ihn deine Güte in Fülle erfahren. Dir befehlen wir alle an, die um ihn trauern. Schenke du ihnen deinen Trost und lass das Andenken an den Verstorbenen bei ihnen gesegnet sein. Amen. Wir singen den 7. Vers des Liedes 495. Gemeinde, wir wollen nun Fürbitte halten, bitte Sie sich zu erheben und wollen nach den einzelnen Fürbitten jeweils sprechen, gemeinsam sprechen, höre uns und erbarme dich. Ewiger Gott, du Quelle des Lebens und Ursprung des Friedens, wir beten zu dir. Du stiftest die Menschen guten Willens an, die Lasten der Schwachen zu tragen, die Verletzlichen zu schützen, den Vernachlässigten beizustehen. Wir bitten dich für die Verängstigten und Verzweifelten, für die Kinder, die sich vor der Zukunft fürchten und für alle, die mit ihnen gegen die Angst ankämpfen. Gib ihnen deine Liebe, damit sie deine Barmherzigkeit in dieser Welt wirkt. Wir rufen zu dir, höre uns und erbarme dich. Du mahnst die Menschen guten Willens, dem Frieden zu dienen, den Hass aus ihrem Herzen zu verbannen und die Versöhnung zu suchen. Wir bitten dich für die Menschen in der Ukraine, in Israel, in Gaza, im Libanon, im Jemen, im Sudan und für alle, die für das Ende der Kriege arbeiten. Lege ihnen den Frieden in die Hand, damit er sich durch ihre Worte und Taten verbreitet. Wir rufen zu dir, höre uns und erbarme dich. Du sprichst zu den Menschen guten Willens, damit dein Wort in dieser Welt gehört wird, damit die Wahrheit bekannt wird und deine Gebote unser Zusammenleben formen. Wir bitten dich für die, die von dir erzählen, die die Traurigen trösten, die Hoffnung schenken. Wir rufen zu dir, Herr, höre uns und erbarme dich. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder, heute und alle Tage. Amen. Wir beten weiter in der Stille und bringen vor Gott, was ein jeder im Besonderen auf dem Herzen hat. Herr, höre und erhöre du unser Beten. Amen. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir singen das Schlusslied 628, Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen. Ich möchte Ihnen noch Folgendes bekannt geben. Zuerst einmal danke dem Hans-Richard Ulrich für seinen Lektorendienst heute Morgen, der Caroline Waltenberg für ihren Küsterdienst und der Katrin Bipiela für ihren Organistendienst. Und heute Morgen haben wir mit einer kleinen Gesangsstunde begonnen. Wer also Lust bekommen hat, freitagsabends ist immer Chorprobe, 19.30 Uhr. Vielen Dank auch für die Kollekte vom vergangenen Sonntag. Sie betrug 134,65 Euro und war für den Deutschen Evangelischen Kirchentag und für das Posaunenwerk unserer Landeskirche bestimmt. Die heutige Kollekte ist bestimmt für unsere eigene Gemeinde. Am Mittwoch um 10.30 Uhr ist Gottesdienst im Johanneshaus, geleitet von Pfarrer Ulrich Biedert. Am kommenden Samstag ist um 18 Uhr Gottesdienst zur Sommerkirche mit dem Jazz-Ensemble Open Funk at Jazz im Bibelgarten, hoffentlich bei schönem und nicht zu heißem Wetter. Der Gottesdienst wird geleitet von Pfarrer Michael Gräbsch. Der Gottesdienst am Sonntag, heute in einer Woche, entfällt dafür. Und um 19.30 Uhr am Samstag ist Jazz im Bibelgarten mit diesem Jazz-Ensemble Open Funk at Jazz. Alle anderen Termine und Veranstaltungen der Evangelischen Kirchengemeinde finden Sie auf der Homepage und in den kirchlichen Nachrichten im Verbandsgemeindeblatt. Heute um 15 Uhr, habe ich vergessen, ist das Kulturfest im Stadtpark. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Wir wollen diesen Gottesdienst schließen und Gott um seinen Segen bitten. Nach dem Segen bitte ich Sie noch einmal, Platz zu nehmen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.